Vatertag ist in dieser Woche und genau in dieser Woche kommt ein Roman raus mit dem Titel Vatertage. Der Inhalt, ein Mann soll jeden Monat knapp 700 Euro zahlen, weil sein Erzeuger, den er gar nicht kennt, der auch nie Unterhalt gezahlt hat, in ein Pflegeheim gekommen ist. Seine Mutter sagt daraufhin, ich bringe ihn um. Bei mir zu Gast ist der Autor dieses Romans, Stefan Bartels. Herzlich willkommen.
Hallo.
Da kommt mir zuallererst die Frage, wie geht's Ihrem Vater?
Meinem Vater geht es den Umständen entsprechend gut. Er laboriert an einer Arthrose im Erkrankung im rechten Knie. Das macht ihm sehr zu schaffen. Ansonsten ist er ziemlich putzmunter.
Alles entsprechend.
Ja, genau. Okay. Er ist Anfang 70. Ich finde, da hat man noch das Recht, einigermaßen fit zu sein.
Und es kommt ja auch alles ganz anders in dem Buch. Und es ist auch keine Autobiografie, aber so ein bisschen Stefan Bartels steckt sicher auch in Simon Havlicek. Und wenn jetzt vor allem die Frauen unter Ihnen denken, Stefan Bartels, den Namen habe ich schon mal gehört oder gelesen? Bestimmt. Der schreibt nämlich unter anderem für die Frauenzeitschrift Brigitte und hat vor ein paar Jahren einen Roman übers Abnehmen geschrieben. Dicke Freunde hieß er. Und irgendwie kommen so einige Themen auch im neuen Roman wieder vor. Zum Beispiel Hackfleischprodukte. Also jede Menge Themen, über die wir reden können in den nächsten 2 Stunden. Also, wie es dem Vater von Stefan Bartels geht, das haben wir eben schon geklärt. Sein neues Buch Vatertage widmet er Fiete, weil ohne Fiete hätte es das Buch nie gegeben. Und ganz am Ende erklären sie, wer Fiete ist, nämlich ihre Mutter. Und
das stimmt.
Genau, die hat nämlich was gesagt.
Die hat was gesagt. Ich habe mit ihr vor 5, 6 Jahren, mag das her sein, zusammen nach Fernsehnachrichten geschaut. Und es kam ein Beitrag zu einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs, wo es tatsächlich um genau dieses Thema geht. Was ist eigentlich, wenn man seinen Elternteil nicht kennt oder es sich nie um einen gekümmert hat und dieses Elternteil aber auch plötzlich in einem Pflegeheim sich wiederfindet und pflegebedürftig ist und natürlich Kosten verursacht. Und der Bundesgerichtshof hat damals eine Klage abschlägig beschieden von einer Frau, die, ich glaube, 8.000 Euro nachzahlen musste für die Pflege ihres Vaters, der sich nie um sie gekümmert hat. Und sie musste das aber zahlen. Und meine Mutter hat tatsächlich gesagt, weißt du, wenn dir das passiert, wenn dein Vater in ein Pflegeheim kommt, das Sozialamt will Geld von dir, dann bringe ich ihn um. Und sowas darf man in Gegenwart eines Autoren, der sein Geld mit Geschichten verdient, eigentlich nicht ungestraft sagen. Und das Ergebnis haben wir jetzt.
Okay, so ein bisschen autobiografisch ist der Roman dann aber wahrscheinlich doch, denn ihre Mutter hätte das sicher nicht so gesagt, wenn sie in einer Mutter-Vater-Kind-Bilderbuchfamilie aufgewachsen wären. Wie war es denn wirklich?
Es ist tatsächlich so. Also es war so, dass wir, meine Mutter hat mich bekommen, als sie 17 war, also Blitzschwangerschaft irgendwie. Die beiden haben es als Paar dann tatsächlich noch 5 Jahre ausgehalten. Meinen Bruder haben sie noch hinbekommen, aber dann ging es nicht mehr und sie haben sich getrennt. Mein Vater war ein etwas zwielichtiger Typ früher, muss man mal sagen. Er hatte so einen leichten Hang in das Hamburger Rotlichtviertel. Also er hing immer auf der Reeperbahn und Konsorten herum. Hat auch mal, glaube ich, eine kleine Gefängnisgeschichte irgendwie, die er, also auf jeden Fall mit anderen Worten, was ich damit sagen will, das war jetzt nicht gerade ein vorbildlicher Vater. Und er hat auch den Familienbegriff nicht besonders ernst genommen. Es gab dann zwar so eine Zeit, wo mein Bruder und ich zwischen 8 und 12, 13 tatsächlich so einmal im Monat für ein Wochenende bei ihm waren, aber die Wochenenden liefen dann immer so ab, dass wir relativ viel Spaß mit seiner neuen Frau hatten, er aber nachts unterwegs war und tagsüber geschlafen hat.
Okay.
Und wir also relativ wenig mit ihm zu tun hatten. Das eint ihn tatsächlich mit dem Vater von Simon in dem Roman. Er hat auch tatsächlich irgendwie ganz, 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 ganz selten Unterhalt gezahlt. Was damals ein Problem war, bei Simons Vater hat es übrigens andere Gründe, aber nun.
Dazu später mehr.
Dann
ist auf jeden Fall dieser Satz nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar, aber warum ihre Mutter gedacht hat, dann bringe ich ihn tatsächlich lieber um oder das möchte ich meinem Sohn nicht antun?
Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Also sie hat das als große Ungerechtigkeit empfunden irgendwie.
Okay.
Das war der Punkt.
Aber als Sie den Satz gehört haben, hatten Sie da Angst um Ihren Vater?
Nein, ich habe herzhaft gelacht. Ich kenne ja meine Mutter auch. Ich weiß ja, dass sie in Wirklichkeit nicht der Fliege auf ihrem Esstisch was zuleide tun würde.
Aber Sie haben irgendwo geschrieben, dass dann gleich so ein Film losging in Ihrem Kopf.
Ja.
Jetzt ist das Buch ziemlich witzig. Die Situation für Simon ist ja eigentlich gar nicht witzig. Als Sie diesen Satz von Ihrer Mutter gehört haben, war der Film, der da abging, dann witzig oder eher ernst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hab eine relativ standardisierte Denke und die ist schon so, dass ohne Humor in meinem Leben relativ wenig geht. Also das ist ja tatsächlich, ist es ja auch so im wirklichen Leben. Es steckt ja in allem auch ein gewisser Humorfaktor drin. Und ich denke, das wird schon so gewesen sein damals, als es losging mit diesem Film, ja. Dass diese Teile auch schon drin waren, schon angelegt waren.
War das schon die Grundidee damals? Also war das schon wirklich so der Plot, den Sie dann im Hinterkopf hatten?
Also es gibt ja tatsächlich einen Vorgänger für dieses Buch, diese dicken Freunde, wo tatsächlich das ganze Personal schon da ist. Ja. Und insofern, da war ja schon diese Vater-Sohn-Nicht-Beziehung kurz am Rande gestreift. Also gab es schon in gewisser Weise. Mhm. Und die dann irgendwie in den Mittelpunkt einer Geschichte zu rücken, plus auch die Mutter, die Jamila irgendwie mit einzubeziehen, das ging ganz schnell. Das war ganz fix da.
Vatertage heißt das Buch. Jetzt ist es draußen und wir reden noch ein bisschen weiter über die wilde Familie von Stefan Bartels und wie sich sein Verhältnis zu seinem Vater über die Jahre entwickelt hat. Vatertage heißt das neue Buch von Stefan Bartels und am Ende gibt es eine ziemlich aufschlussreiche Danksagung, wobei manchmal wirft sie mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Aber egal. Jedenfalls heißt es da über ihren Vater und das, was zwischen uns in den ersten 30 Jahren meines Lebens nicht so richtig gut funktioniert hat, ist längst vergeben, vergessen und ausgeräumt. Also vergeben kann ich mir vorstellen, ausgeräumt kann ich mir auch vorstellen, aber vergessen scheint es ja nicht zu sein, weil das, was dann in dem Buch passiert, da sind ja alle möglichen Beziehungsebenen mit drin, da dürfte ja so einiges hochgeplöppt sein, oder?
Also ja, hochgeploppt ist es aber eigentlich jetzt weniger in der Arbeit an diesem Buch, sondern parallel dazu, auch in dem, wie ich mit meinem Vater jetzt umgehe und wie wir jetzt zusammen auch tatsächlich eine Beziehung aufgebaut haben in den letzten 20 Jahren, muss man sagen. Also was damit losging, dass er tatsächlich sich geändert hat. Also er ist einer Frau begegnet, die waren beide knapp über 50 und sie hatte schon 2, 3 Enkelkinder und war der totale Mittelpunkt ihrer Familie. Und mein Vater hat in dem Moment sozusagen als Dazukommender von außen irgendwie gesehen, was Familie tatsächlich als Wert bedeuten kann. Das fand ich echt interessant und das hat ihn wirklich beeindruckt. Und er ist tatsächlich das klassische Beispiel eines Menschen, der auf eine gewisse Weise geläutert ist, der mit seinem alten Leben abgeschlossen hat, der sich total bewusst ist, wie bescheuert er war und was für ein Schaden er eigentlich auch angerichtet hat bei seinen insgesamt 4 Kindern, der auch weiß, dass er das nicht wirklich gut machen kann, aber der trotzdem sagt, ich möchte trotzdem jetzt Teil von euch sein, ich möchte Teil in eurem Leben sein und darum bittet, irgendwie aufgenommen zu werden. Und das fand ich bemerkenswert. Also ich war am Anfang irgendwie nicht wirklich angetan von der Geschichte, weil ich wirklich auch eine totale Distanz aufgebaut hatte zu ihm. Aber die Beharrlichkeit, mit der er es doch dann weiter versucht hat und auch die Demut in gewisser Weise, die er dabei an den Tag gelegt hat, das hat mich beeindruckt. Und insofern habe ich es jetzt auch zugelassen und wir können jetzt gut miteinander. Also wir fahren zusammen zu Auswärtsspielen von St. Pauli manchmal und treffen uns öfter auf einen Kaffee. Und wenn wir uns sehen, ist es gut. Und wenn ich tatsächlich mal über 2, 3 Monate keine Zeit habe und auch seine Anrufe nicht beantworte, weil es mir gerade nicht einfällt, dann ist es auch gut.
Kommt mir trotzdem einiges jetzt bekannt vor, nachdem ich das Buch gelesen habe und diese Geschichte, Ihre persönliche Geschichte vorher nicht kannte.
Sie lassen mich nicht vom Haken, ich sehe schon.
Ich habe noch ein bisschen was vor hier.
Meine Güte. Also in der Tat, ja. Also als Brigitte-Mitarbeiter kommt man irgendwann auch mal mit Elke Heidenreich in Kontakt. Und Elke hat mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, wie das so ist mit autobiografischen Sachen in Büchern, das eigene Leben ist immer der Steinbruch, wenn man schreibt.
Aus dem man was rausholt.
Aus dem man was schürft und rauszieht. Und ehrlich gesagt, es ist auch in der Tat, ist es ja meistens doch wirklich das Interessanteste. Also das, was man selber erlebt hat und was man für sich gut einordnen kann, ja, das ist tatsächlich irgendwie eine gute Basis für so eine Geschichte, mit der man dann nach außen geht.
Was mir so hängen geblieben ist, ist, dass alle Figuren irgendwie gut sind. Also sogar der dann auftauchende blöde Bruder hat irgendwas Nettes. Ist das so eine Grundlebenseinstellung bei Ihnen?
Ich glaube, Sie hat sich meinen wunden Punkt, meinen schwachen. Ja. haben Sie es getroffen. Also tatsächlich wurde mir das auch schon von einer guten Freundin vorgeworfen, die das Buch gelesen hat, die es auch sehr mochte, aber sagte auch, eine Geschichte braucht Arschlöcher, die auch Arschlöcher bleiben. Und das ist, das war ihre Kritik. Aber in der Tat haben Sie schon recht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses sehr harmonische Gen, was ich doch in mir trage. Also ich mag Unausgeräumtheiten nicht so gerne. Und ich kann auch nicht gut mit Leuten im Streit leben oder in Missachtung leben. Ich übe das übrigens gerade, weil das, glaube ich, auch wichtig ist. Ja. Also mittlerweile gibt es da so einen Fall, wo ich irgendwie echt beschlossen habe, ich kann das aushalten, dass die Beziehung zwischen uns zerrüttet ist. Und das ist auch okay.
Und wie lange halten Sie das schon aus?
Seit fast einem halben Jahr. Es war ein wirklich guter Freund von mir, der Ja, wir haben uns über, ehrlich gesagt, über Geld zerstritten in gewisser Weise. Und wo ich nie gedacht hätte, dass das ein Problem wäre.
Aber ein halbes Jahr ist noch nicht so lang.
Ist noch nicht so lang, aber ich halte das gut durch. Und ich bin ihm ehrlich gesagt auch noch nicht begegnet seitdem. Also wer weiß, wir wohnen im selben Stadtteil und wer weiß, wenn wir uns wirklich mal im Supermarkt begegnen, wie die Sache dann aussieht. Ich habe schon von der Begegnung geträumt, aber passiert ist sie noch nicht.
Aber irgendwie habe ich das als Botschaft von diesem Buch mitgenommen, dass man bei jedem doch noch mal schauen soll, ob nicht doch was Gutes dran ist.
Also in der Tat, das stimmt. Das stimmt wirklich und das ist mir auch wirklich wichtig. Also dieses Verstehen, warum jemand so ist, wie er ist. Ich bin wahnsinnig besessen von amerikanischen Nachrichten und Podcasts im Moment, weil ich wirklich auch verstehen will, warum Donald Trump zum Beispiel so ist, wie er ist. Also das ist so.
Das ist aber eine große Aufgabe.
Ja, genau. Aber ich arbeite mich daran ab und zwar mit großer Begeisterung.
Und mit einem liebevollen Blick?
Ich versuche es. Okay. Ich versuche selbst, Donald Trump was Gutes abzugewinnen. Nein, in der Tat. Ich
wünsche viel Erfolg dabei.
Vielen Dank. Es ist auch nicht einfach. Also wenn schon Aufgabe, dann große Aufgabe.
Also was bleibt, ist die Erkenntnis, jede Geschichte hat genau so viele Seiten wie Leute, die daran beteiligt sind. €700 im Monat soll der Simon, der Familienvater, in Erziehungszeit in dem Buch Vatertage für die Heimunterbringung seines Vaters zahlen. Bei mir zu Gast ist der Autor des Buches, Stefan Bartels. Mal ganz am Rande gefragt, wissen Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand in einer Situation wie Simon tatsächlich zur Kasse gebeten wird? Haben Sie das dann länger recherchiert oder haben Sie es einfach so als Plot genommen?
Also es gibt schon irgendwie die Maßgabe, man darf sich seine Geschichte nicht kaputt recherchieren. Also ich weiß, es ist so. Tatsächlich, es gibt ja dieses Urteil, von dem ich gesprochen habe. Und in der Tat wird man, wenn es die finanziellen Verhältnisse zulassen, an der Pflege beteiligt. Das ist einfach so. Normalerweise natürlich nicht unter solchen Umständen. Also die sind ja schon sehr besonders. Und wie die Summe bei Simon, das wollen wir jetzt ja nicht verraten.
Wollen wir das? Wollen wir nicht?
Wollen Sie es verraten? Also,
wollen Sie es verraten?
Nein, ich glaube nicht.
Genau.
Ich glaube nicht. Das ist ja eine exorbitant hohe Summe, wo man keiner so richtig weiß, wie die zustande gekommen
ist. Also auch ein Riesenanteil an seinem Monatseinkommen.
Exakt. Das ist das er ja gar nicht hat. Er ist ja gerade
in Erziehungszeit.
Er ist ja gerade als vorbildlicher neuer Vater in Elternzeit, exakt. Da spielt natürlich das Einkommen seiner Frau eine Rolle, aber trotzdem ist diese große Summe von fast €700 in keinster Weise darstellbar für die beiden. Und das ist ja auch ein Grund, warum er sich mit dem Sozialamt Hamburg-Eimsbüttel auseinandersetzt über diese Summe.
Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jemandem in der Lebenssituation passiert, ist relativ gering. Das können wir, glaube ich, verraten.
Ja.
Okay. Ein großer Teil des Buches spielt dann in einem Pflegeheim. Und spielt da sehr lebendig und wahrscheinlich sogar ziemlich authentisch, denn Sie waren selbst Zivi in einem Pflegeheim, Ende der 80er Jahre war das. Und Sie schreiben, dass Sie sich keine der skurrilen Anekdoten im Buch ausgedacht haben, abgesehen von dem Mordplan, wobei wäre ja auch nochmal zu recherchieren. Gab es bei Ihnen wirklich diese ehemalige Bardame und die Grundschullehrerin und den Polizisten?
Alle.
Alle?
Gab es alle. Die waren alle da, ja.
Mit den gleichen Macken?
Mit den gleichen Macken. Ich hatte, ehrlich gesagt, in der ersten Version habe ich noch nicht mal die Namen geändert. Ich hatte tatsächlich die exakten Biografien dieser alten Herrschaften, die ja fast alle seit mittlerweile 30 Jahren nicht mehr am Leben sind. Ich hatte dann trotzdem das Gefühl, also irgendwie sollte ich mich auf die sichere Seite begeben und zumindest die Namen ändern. Aber in der Tat gab es Frau, sehen Sie, ich weiß nicht mehr, die Maria Osinski, die...
Frau Podolski.
Frau Podolski. Sehen? Genau. Oh Gott, jetzt habe ich doch den echten Namen verraten. Also Frau Podolski, die tatsächlich mit Tränen, nassen Augen und ihrem unglaublich hohen Diabeteswert immer alle um Zigaretten angebettelt hat. Und die Lehrerin, in der Tat die Grundschullehrerin, die ganz, ganz toll war. Das war wirklich meine liebste Kandidatin damals.
War das die einzige, die auch wirklich noch klar war?
Es war tatsächlich
eine der... Das war ja für den Simon sehr überraschend, dass die dann ganz normal sich unterhalten konnten.
Das war absolut so. Also das war wirklich die einzige zumindest, mit der ich damals engeren Kontakt hatte. Also die mit der man wirklich irgendwie diese Art von Gespräche, diese wirklich sehr lustigen und ironischen und wahnsinnig weisen Gespräche führen konnte. Das hat mich sehr beeindruckt damals, ja.
Und Pfleger, die Angehörige duzen? Das ist schon ziemlich weit hergeholt, oder? Wie ist so eine Atmosphäre im Pflegeheim? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Nee, das ist nicht unbedingt weit hergeholt. Das hängt immer auch davon ab, in welchem... Also ich zum Beispiel wäre ich in der Situation... Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ich bin ja quasi Skandinavier als Hamburger in gewisser Weise. Und ich habe es nicht so mit dem Siezen, ehrlich gesagt. Also das ist mir sehr nah. Und ich bin auch immer froh, wenn ich irgendwie in der Bäckerei mit meinen 50 Jahren noch von der Tresenkraft geduzt werde. Freut mich. Und das ist auch nicht, das ist nicht weit hergeholt. Also wenn man tatsächlich irgendwie so drauf ist, dann macht man das und dann ist es auch in Ordnung. Warum auch nicht? Ich meine, das sind Leute, die kümmern sich um die Angehörigen irgendwie, die sind einem in gewisser Weise sehr nah. Man hat viel mit denen zu tun. Also meine Mutter hat jetzt gerade viel mit meiner, ich habe noch mit 50 noch eine Oma, die in einem Pflegeheim ist. Und meine Mutter ist sehr viel da und da wird sich sieht allerdings tatsächlich alle. Also ich weiß, die Regel ist es definitiv nicht, aber möglich ist es.
Sind Sie dann auch relativ häufig da?
Nee.
Gar nicht?
Nee, ich war vorgestern gerade da, da hatte sie ihren 92. Geburtstag.
Okay.
Nee, ich bin wirklich nicht oft da. 2-3 Mal im Jahr vielleicht. Und das hängt aber, das ist meine Schwäche, ganz im Ernst. Also ich weiß, dass es ihr gut täte. Sie ist aber schwer dement, das heißt, sie nimmt mich auch nicht mehr wirklich wahr. Also sie lacht dann einmal kurz auf und zu, versinkt dann aber auch ganz schnell wieder in ihrer eigenen Welt. Und ich merke, dass mir das eigentlich zu nah geht. Also ich kann damit nicht umgehen. Es wäre trotzdem schön für sie, wenn ich es öfter machen würde, aber ich merke, dass es mir wehtut.
Das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele kennen, die jemanden im Pflegeheim haben. Wie Sie die Situation als Zivi erlebt haben, darüber reden wir gleich. Ein Pflegeheim ist so ein Ort, wo keiner gern hingeht, weder als alter Mensch noch als Angehöriger. Mein heutiger Gast, der Autor Stefan Bartels, kennt die Perspektive als Angehöriger, aber auch als Zivi. Wie ist Ihr Verhältnis zu Pflegeheimen heute?
Also als Zivi habe ich eine ganz, ganz große Hochachtung und einen ganz großen Respekt gelernt. Erstens vor der Einrichtung an sich, die letztendlich ja... Das ist die letzte Station, ne? Machen wir uns nichts vor. Es ist, keiner kommt hier lebend raus. Also, und das ist natürlich erstmal per se eine große Belastung für alle Beteiligten, für Menschen, die da reinkommen und das wissen, dass es so ist, für die Pfleger, die damit umgehen müssen. Eine meiner ersten Eindrücke, die ich da sammeln durfte, war, dass ein Mann zu Tode gepflegt wurde und die beiden Schwestern, die sich um ihn gekümmert haben, völlig absurde Scherze gemacht haben. Die standen daneben und haben sich lustig gemacht über die Situation. Und ich war total empört und habe sie dann mit meinem 19-jährigen Furor dann irgendwie hinter zur Rede gestellt. Und sie meinten, was glaubst du, wie wir das hier sonst aushalten? Wir haben hier täglich mit sowas zu tun. Was glaubst du, wenn täglich einer stirbt oder einmal in der Woche jemand stirbt, wie man damit umgehen soll? Das ist mir dann auch klar geworden. Sie haben recht. Du musst dir selber Schutzmechanismen schaffen. Und das ist halt, das ist das, was ein Pflegeheim ist. Das ist ein Raum, wo viel Platz für Zuneigung wäre, die per se erstmal kaum zu leisten ist, weil die Arbeitsbedingungen nicht so sind. Also das ist ja die unterste Kante der Arbeitsverhältnisse, die man irgendwie haben kann. Es wird wahnsinnig schlecht bezahlt, haben wahnsinnig schlechte Arbeitsbedingungen, sind nicht hoch angesehen, was völlig ungerechtfertigt ist. Und müssen dann unter den Bedingungen solche Arbeit leisten und dann auch noch möglichst nett zu Menschen sein, die gerade diese Welt verlassen. Schwierig, wahnsinnig schwierig. Also da, so habe ich das kennengelernt irgendwie als Pfleger. Und da ist auch durchaus meine Hochachtung vor Pflegeheimen und vor allen Dingen den Mitarbeitern da entstanden.
Ganz kurze Zwischenfrage. Sie haben gesagt, die zu Tode gepflegt haben? Was?
Naja, nein, ja, das meine ich tatsächlich, die in den Tod begleitet haben. Okay. Also ich wollte damit nicht unterstellen, dass hier...
Ich war jetzt gerade etwas erschreckt und wir werden dann auch fast schon beim nächsten Thema.
Nee, das tut mir leid. Nein, also... Nein, im Gegenteil. Die versuchen natürlich alles, um sie am Leben zu erhalten. Aber wenn es
so es war halt ein alter Mensch, der die Sprüche nicht mehr einordnen konnte. Und,
genau, der war weggetreten schon und so. Und die brauchten das in dem Moment, ihn beim Sterben irgendwie zu begleiten und irgendwie ihn auch die ganzen Exkremente, dieser Sache Herr zu werden, mussten sie tatsächlich sich irgendwie einen Mechanismus schaffen,
um klar
zu kommen. Ja,
genau. Aber bei Ihnen im Buch wirken die Leute total motiviert, habe ich den Eindruck.
Die sind, ja, das sind die aber auch.
Überhaupt nicht frustriert?
Nee, frustriert, aber das würde ich damit auch nicht sagen. Also es gibt tatsächlich, ich fand die Stimmung tatsächlich sehr oft sehr locker in diesem Pflegeheim untereinander und heiter und gelöst, weil auch das, glaube ich, ein Mechanismus ist zum einen. Also wenn man schon so eine Arbeit hat, dann versucht man sie sich natürlich auch irgendwie einigermaßen angenehm zu gestalten. Ich hatte das große Glück, dass ich wirklich auf einer Station war, wo das, heute würde man sagen, Team wirklich super funktioniert hat. Und viele gut miteinander konnten und wir sind oft miteinander irgendwie feiern gegangen und ich war mittendrin. Also ich fand das großartig und ja, also die Stimmung habe ich als gut wahrgenommen.
Stefan Bartels ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Wir reden gleich weiter darüber, was er aus seinen Erfahrungen im Pflegeheim gelernt hat. Stefan Bartels hat eben erzählt, wie er als Zivi ein Pflegeheim erlebt hat und wie er es empfindet, wenn er heute seine Oma dort besucht. Und Sie haben eben gesagt, dass es für die Pflegekräfte auch sehr schwer ist, ständig mit dem Sterben umgehen zu müssen. Hat sich ihr Verhältnis zum Tod verändert in dieser Zeit?
Und zum Alter erst einmal.
Okay.
Ich tue mich generell schwer, überhaupt über den Tod nachzudenken.
Mhm. Wie die meisten Menschen.
Wie die meisten Menschen, exakt. Und ich habe vorhin schon mal larmoyant erwähnt, dass ich mittlerweile auch 50 bin und muss natürlich. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich weiß, dass ich wahrscheinlich länger gelebt habe, als ich noch leben werde. Und das ist schon, also ich muss mich langsam so ein bisschen mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass das irgendwie für mich auch eine Endlichkeit hat. Aber in der Tat hat sich mein Verhältnis zum Alter definitiv geändert. Also mein Respekt vor dem Alter und auch meine Gnädigkeit mit den Schwächen, die das Alter mit sich bringt und den Defekten und den Absenzen des Alters. Also als ich Zivi war, waren meine Großeltern noch unglaublich fit. Sie waren ja auch noch nicht alt. Also wir sind ja alle immer sehr jung Eltern geworden und die waren gerade mal Anfang 60 damals. Also da war das alles noch kein Thema. Insofern war das für mich schon wirklich die erste richtige Begegnung mit Alter und letztendlich auch mit Siechtum in gewisser Weise. Und ich habe da schon, ich wiederhole das Wort Demut in diesem Zusammenhang, aber das hab ich da gelernt.
Witzig ist aber, wie sich jetzt so ein bisschen bei Ihnen die Perspektiven scheinbar ändern. Also 50 ist so, ist schon so ein...
50 ist ein furchtbares... Nein,
50 wird... Also, furchtbar?
Nein, 50 ist ganz toll. Also ich bin jetzt, wie ich jetzt bin, wie es mir geht und was ich weiß und was ich kenne. Anders. Ja, genau. Ja, ist alles toll. Also bei mir ist alles super. Ich bin fitter als vor 10 Jahren.
aber man denkt drüber nach.
Ja.
Und vergleicht es mit vor 10 Jahren.
Ja.
Ich glaube, das ist der Unterschied, oder? Genau. Also ich werde jetzt auch bald 50. Also ich kenne diese Gedanken ziemlich genau.
Soll ich jetzt nicht, will ich gerade, ob ich mein Beileid sagen sollte, aber nein. Das wollen,
nein.
Wollen wir.
Nein. Wir machen es nur anders als in den letzten 10 Jahren.
So, genau.
Und der Blick ist jetzt, wie Ihre Großeltern das geregelt gekriegt haben, wie Ihre Eltern das machen. Und vorher war es wahrscheinlich eher so, dass Sie sich mit Ihrem Sohn verglichen haben. Was habe ich das früher so gemacht? Habe ich das früher so gemacht? Wenn Sie sich so in der Reihenfolge der Generationen einsortiert haben?
Das stimmt. Es ist auch, Sie haben ja vorhin erwähnt, dass ich irgendwie auch Journalist bin und für die Brigitte auch viele Interviews führe zum Beispiel. Und ich merke, das ist für mich noch signifikanter, gar nicht so sehr, dass ich mich an meinen Eltern oder meinen Großeltern orientiere, sondern dass ich merke, dass es mich zu Interviewpartnern zieht, die so zwischen 65 und 70 sind. Weil ich merke, das ist so die nächste Zündstufe für mich. Dass er das nächste andere Alter an, das ich andocken werde. Und ich finde es spannend, wie die damit umgehen.
Also für die nächsten 10 Jahre ihres Lebens können Sie von denen gerade mal gut was lernen.
Genau.
Das heißt, demnächst schreiben Sie für Brigitte Woman.
Tue ich sowieso schon.
Sehr gut.
Ich schreibe für alle. Ich schreibe für alle, die nett fragen.
Okay, ich frage mal bei der Kirchenzeitung nach.
Ja, gerne. Okay.
Würden Sie für die auch schreiben?
Erstmal ja. Ich schreibe halt, wie ich schreibe. Ja. Wo der Text letztendlich gedruckt wird, ist mir mehr oder minder egal. Also es gibt da so politisch extremere Geschichten, wo ich glaube ich Nein sagen würde. Aber alles, was ich mit meinem ethischen Kompass irgendwie zusammenbringen kann, ist definitiv ein theoretischer Auftraggeber. Ja, klar.
Also auch eine Kirchenzeitung.
Auch eine Kirchenzeitung.
Aber bevor Stefan Bartels das tut, reden wir noch etwas über sein Buch. Da geht es nämlich auf wunderbar leichte Weise um unglaublich schwere Themen. Über Vater-Sohn-Konflikte, über Pflegeheime und über das Alter haben wir schon gesprochen. Aber es kommt noch ein weiteres, überhaupt nicht leichtes Thema in seinem Buch vor, nämlich die Sterbehilfe. Wie Stefan Bartels die sieht, darüber reden wir gleich. Den Alltag im Pflegeheim beschreibt Stefan Bartels sehr liebevoll und sehr leicht, obwohl der ganz und gar nicht leicht ist für alle Beteiligten. Das nächste große und eigentlich mindestens genauso wenig witzige Thema da drin ist die Sterbehilfe. Da gibt es eine Situation im Buch, als Simon meint, den Vater zu ermorden, wäre auch für den Vater der richtige Weg. Da habe ich einen Moment lang geglaubt, jetzt macht er sich's aber einfach, aber gerade nochmal die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Wie lange haben Sie über diese Szene nachgedacht?
Wie hat er denn die Kurve gekriegt?
Naja, Gott sei Dank ist der, darf ich sagen, was passiert ist,
nein,
als er es versucht?
Lieber
dann wird es schwierig,
lieber nicht,
wenn ich es jetzt verrate.
Wir wollen ja nicht alles
werden. Nein,
das sollen die Leute selber lesen. Mhm. Nee, in der Tat.
Also ich glaube, noch gerade mal die Kurve gekriegt, weil Sie sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollten, oder?
Es ist, nein.
Oder?
Nee, ich finde, das ist nicht der Grund, warum dann die Kurve so kommt, wie sie kommt. Von der wir ja nicht wissen, wie sie kommt. kurz davor hat, also Simon, können wir sagen, seine Mutter ist ja diejenige, die mehrere, mehr oder weniger elegante, plumpe Mordversuche unternimmt, die in gewisser Weise nicht von Erfolg gekrönt sind.
Aber und Simon ist derjenige, witzigen Situationen begleitet werden.
Exakt. Und Simon ist halt derjenige, der zusammen mit seinem Busenfreund Hotte versucht, das Ganze zu unterbinden. Und es gelingt ihm auch. Aber diesen Moment, wo Simon tatsächlich für sich erkennt, das hat alles keinen Sinn mehr, geht ja ein Gespräch mit einem Mediziner voraus. Das erste Gespräch, was er nach Wochen mit dem Stationsarzt hat, der ihm die Hoffnung
mit dem schönen Namen Sorgenfrei. Okay, mit Y am Ende.
Sorgenfrei mit Y, ja. Und es gibt tatsächlich, es gibt den Namen Sorgenfrei wirklich. Er war allerdings nicht Arzt, sondern Pastor.
Okay.
In dem Pflegeheim, wo ich tatsächlich Zivildienst gemacht habe. Also den habe ich rübergerettet in gewisser Weise. Jedenfalls Dr. Sorgenfrei erzählt ihm tatsächlich, dass es überhaupt ein Wunder ist, dass der da noch überhaupt liegt, lebend, dass er noch atmet.
Genau, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, dass der Vater im Koma liegt.
Das haben wir noch nicht gesagt. Also der Vater wird tatsächlich...
Also der Simon lernt seinen Vater nicht kennen, sondern kriegt einen Bescheid, dass er zahlen soll. Daraufhin macht er den Vater ausfindig, geht ins Pflegeheim und erfährt dort, dass der Vater im Koma liegt.
Was er von dem Vater halt weiß oder wusste, ist, dass er der Spross einer Hamburger Kaffeerösterei-Dynastie ist und ein Haus in der Elbchaussee besessen hat. Und ist deshalb davon ausgegangen, dass er in einem relativ großen Wohlstand irgendwo im Hamburger Westen sich befindet. Fakt ist aber, er kriegt dann mitgeteilt im Pflegeheim, dass er obdachlos im Alkoholdelirium unter einem Busch hervorgezerrt worden ist im Schanzenpark. Und das sind natürlich völlig neue Informationen für ihn. Also das Leben seines Vaters muss irgendwie aus den Fugen geraten sein. Und darüber hinaus erfährt er halt eben von dem Arzt Dr. Sorgenfrei, dass es eigentlich überhaupt gar keine Hoffnung für ihn mehr gibt. Dass selbst wenn er jemals wieder aufwachen sollte, was nicht sonderlich wahrscheinlich ist, er tatsächlich nur noch Gemüse sein würde, wie man so sagt, und überhaupt keine Hirnfunktion mehr hätte und so weiter und so fort. Und das ist der Moment, wo Simon auch irgendwie auf die Linie seiner Mutter umschwenkt, die zwar ihre eigene Agenda hat, aber eben genau das als Argument irgendwie auch hat, das sei kein Leben mehr. Und dafür auch noch 700 Euro im Monat zahlen zu müssen, so. Das ist im Grunde die Geschichte, die dahinter steckt. Und das ist der Weg, den er geht. Er macht es sich ja nicht leicht. Also er wehrt sich ja ganz lange. Also er hat da diesen Mann, den er nicht kennt, von dem er nicht genau weiß, was er eigentlich ist für ihn und was das alles bedeutet.
Und rettet ihm mindestens dreimal das Leben.
So, genau, so ist es doch. Und irgendwann ist er dann aber auch mit seiner Kraft und auch mit seiner argumentativen Kraft irgendwie am Ende, was diese Sache angeht. Und er hat tatsächlich das Gefühl, okay, vielleicht steckt da auch ein Faktor der Erlösung irgendwie drin.
Trotzdem habe ich mich gefragt, wie steht Stefan Bartels zur Sterbehilfe? Findet er Simons Verhalten okay?
Wir sind jetzt, glaube ich, wieder an so einem Punkt, wo das eigene Leben dann nicht. Es gibt eine Szene, die ja auch davor ist, wo er mit seiner Frau im Park sich bespricht und wo er den Satz sagt, dass er grundsätzlich immer geglaubt hat, er würde niemals sowas machen. Er würde niemals ein Leben vorzeitig beenden wollen, sein eigenes, jemand anderes. Also auch niemals irgendwie wollen, dass seine eigenen Maschinen irgendwie abgeschaltet werden, weil egal wie mies und belanglos und doof und schmerzbehaftet das Leben auch sein mag, es ist immer noch Leben, weil die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte ist man halt einfach tot. Wir haben halt diese 70, 80, 90 Jahre und die anderen 6 Milliarden Jahre sind wir tot. Also deshalb hängt Simon sehr am Leben eigentlich für sich selber und hat auch diese Haltung die ganze Zeit vertreten und das ist auch meine Haltung. Also ich bin tatsächlich, ich würde es nicht tun. Ich würde es auch nicht wollen bei mir. Und grenze mich hiermit eindeutig von Simon ab.
Sie danken auch Ihrem Lektor, dass er Sie von einem allzu sorglosen Umgang mit dem Thema Sterbehilfe abgehalten hat. Wie war denn da die Vorversion?
Ich wollte gerade sagen, jetzt raten Sie mal, wie das vorher war.
Ja,
tatsächlich,
würde ich wissen.
Tatsächlich war es schon noch so, dass es gibt auch eine Szene in dem Buch, wo Familienmitglieder zusammensitzen und sich beraten, wie man diese Situation umgehen soll. Und die war etwas krasser noch. Das waren noch mehrere beteiligt und es war wirklich wie ein Tribunal, an dessen Ende letztendlich ein Todesurteil gefällt wurde. Das war das, was der Oscar meinte damit. Und der sagte, so geht das nicht. Und
wobei es vielleicht so satirisch überhöht wäre, dass man
es ist. Ich glaube, er hat es nicht so empfunden und deshalb haben wir uns ein bisschen gestritten, aber nicht sehr. Und am Ende habe ich dann gesagt, na gut, du hast recht.
Wobei mich die erste Version jetzt echt reizen würde. Aber egal, gleich geht's weiter mit Stefan Bartels, dem Buchautor, der durchaus weiß, wie man sich in der Frauenwelt zu bewegen hat. Aber das erzählt er uns nach den Nachrichten hier beim Münchner Kirchenradio. Vatertage ist nicht das erste Buch von meinem heutigen Gast Stefan Bartels. Mit Dicke Freunde hat er schon mal einen Bestseller hingelegt. Da ging es ums Abnehmen. auch ums Abnehmen, weil eigentlich ging es um Freundschaften. Und sie haben etwas gemacht, was ich immer klasse finde. Die Hauptpersonen in ihrem Buch sind die gleichen geblieben. Also Hot ist immer noch der beste Freund von Simon. Anke ist inzwischen seine Ehefrau und die Mutter der beiden kleinen Töchter. Und außerdem ist Simon in Erziehungszeit. Warum haben Sie sich nicht neue Menschen ausgedacht für dieses Buch?
Ich mag selber Geschichten, in denen ich Leuten folge über eine gewisse Zeit. Also es ist wirklich eine rein persönliche Vorliebe. Ich mag es gerne, wenn ich erfahre, wie es weitergeht und oder wie es auch davor war. Also ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan von Sven Regener und seinen Herrn Lehmann-Geschichten. Oder aber auch, dann hat er ja irgendwie den Karl Schmidt dann irgendwie ausgelagert in eine andere Geschichte. Das mag ich gerne, wenn Figuren, die mir vertraut sind und die ich mag, immer wieder auftauchen in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, der tiefere Grund. Das ist eine persönliche Vorliebe in der Tat. Ich mochte die auch. Ich mag die Leute auch, die ich da erfunden habe. Und die sind mir ins Herz gewachsen. Ich mochte sie noch nie wirklich loslassen.
Mir fällt nur gerade so am Rande auf, die Schwester hat, glaube ich, John Irving gelesen, gell?
Die Schwester hat John Irving gelesen, ja.
Da ist es auch so. Ja. Das ist auch immer so, dass er die Geschichten richtig schön zu Ende erzählt. Das ist das, was mir am Ende so gut gefallen hat, dass wirklich alle Handlungsstränge aufgelöst worden sind.
Das stimmt. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gelesen. Aber früher natürlich alles, was irgendwie in den 80ern, 90ern auf dem Markt war, das habe ich inhaliert. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich unterbewusst hängen geblieben, dass es dann geab geworden ist. Oder Gottes Werk und Teufels Beitrag. Ich weiß gar nicht mehr, was...
Hotel New Hampshire?
Hotel New Hampshire hat sie gelesen, natürlich.
Genau. Ich weiß, was ihre Krankenschwester liest. Also hallo.
Naja, aber sie haben es ehrlich gesagt auch in letzter Zeit mal gelesen. Ich nicht. Ich habe seit einem Jahr nicht mehr in das Buch geguckt.
Oh nö.
Sollte ich vielleicht mal machen wieder.
Ja, wäre nicht schlecht. So vor Lesereise, wenn dann irgendwie mal Nachfragen kommen.
Das hilft allerdings.
So wie heute.
Ja, stimmt. Ja, schlecht vorbereitet. Mein Gott.
Aber den Arschlochbruder am Anfang hatten wir schon, oder?
Weiß
ich nämlich gar nicht mehr, was ich am Anfang gefragt habe.
Dass der ein Arschloch war und am Ende sich aber dann doch irgendwie als sozialverträglich herausgestellt hat, in gewisser Weise.
Genau.
Nachdem er seine Arschlochigkeit ein Stück weit überwunden hat, und sich geöffnet hat.
Nachdem seine Frau ihn zusammengestaucht hat, wahrscheinlich.
Wie ihr Frauen das so macht. Ihr seid halt immer unser gutes Gewissen. Ich bin seit 20 Jahren bei der Brigitte, ich kann das beurteilen. Ich darf das sagen, ohne dass es anbiedernd klingt. Es ist so. Es ist einfach Fakt.
Ja. Und deshalb werden wir gleich auch über das Thema reden, über das Stefan Bartels mit jedem Journalisten reden muss, auch wenn er es echt nicht mehr hören kann. Leider können Sie seinen Gesichtsausdruck jetzt gerade nicht sehen. Blanke Panik, zusammensinken im Stuhl, jawohl, der Mann in der Frauenwelt. Im Gegensatz zu ihm freue ich mich drauf. Gleich hier bei Hauptsache Mensch. Die Frage, die ich Stefan Bartels stellen möchte, der ja selbst gesagt hat, er darf andere Dinge über Frauen sagen als andere Männer, weil er ja für die Brigitte schreibt und die Frauen kennt. Also die Frage, die er überhaupt nicht mehr hören kann, weil sie jeder stellt, lautet, Sie schreiben für eine Frauenzeitschrift. Sie bearbeiten, ich sag mal so grob, Beziehungsthemen. Wie sind Sie denn in diese Frauenwelt gekommen?
Also ich war auf der Gruner und Jahr Journalistenschule, auf der Henri-Nannen-Schule. Die so strukturiert ist, dass man 6 Monate Unterricht hat und ein Jahr lang 4 verschiedene Praktika hat. In meinem letzten Praktikum sollte ich zur selig verblichenen Woche gehen. Und ich rief dann irgendwie 3-4 Tage, bevor mein Praktikum losgehen sollte, da an und sagte, wollte Bescheid sagen, Montag schlage ich bei euch auf.
Wie spät soll ich denn kommen?
Genau, so ungefähr. Und die so, okay, wir haben dich total vergessen. Tut uns jetzt echt leid. Wir sind auch gerade umgezogen und das passt jetzt wirklich. Also es passt jetzt mal gar. Es tut uns leid, aber wirklich, wäre schön, wenn du nicht kommst. Und dann hing ich da ohne Praktikumsplatz und saß dann mit der Sekretärin der Henri-Nannen-Schule bei mir im Zimmer rum und wir haben überlegt, was wir jetzt tun. Und sie sagte, da war doch neulich dieser lustige Herr Schlenz von der Brigitte. Kester Schlenz war damals irgendwie Musikredakteur bei der Brigitte und er hat mit uns eine Übung gemacht in der Schule. Und der war doch lustig, sonst gehen Sie doch dahin.
Mhm, und das war auch ein Herr.
Der Herr Kessel, genau, der Herr. Und dachte ich irgendwie, ja mein Gott, warum denn nicht? Wir haben ihn angerufen und Kessel sagte, klar, soll er machen, komm vorbei. Und dann war ich da. Und dann habe ich mein allerletztes Praktikum bei der Brigitte gemacht. Just in diesen 3 Monaten trug es sich zu, dass Kester zum Ressortleiter befördert wurde, Ressortleiter Kultur, und er suchte einen Nachfolger für seine Musikseite. Das heißt, er war auf einmal eine Stelle frei. Und weil es mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat bei der Brigitte, bin ich einfach da geblieben. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, ob wir darüber geredet haben. Er sagte nur, du hast eine Stelle frei und guckte mich an. Und ich sagte, ja. Und ich hatte einen völlig unvermittelten Arbeitsplatz und war glücklich.
Für ein paar Jahre.
Ich war für 2 Jahre festangestellt, beziehungsweise mit Zeitverträgen ausgestattet. Dann hätte der entfristet werden müssen, was irgendwie rechtlich schwierig war. Aber vor allen Dingen ist dann nach diesen 2 Jahren mein Sohn in die Schule gekommen. Und meine damalige Freundin hat selber gerade angefangen, beim Spiegel zu arbeiten. Und da bot es sich irgendwie an, dass ich zu Hause bleibe. Ich fand das irgendwie ganz charmant, was so nicht stimmte. Also ich habe ihn tatsächlich dann immer noch als Freier vier Tage die Woche bei der Brigitte im Büro gearbeitet, aber eben nur bis mittags. Und
in Erziehungszeit gegangen, mehr oder weniger, damals noch unbezahlt.
Ja, so könnte man das sagen. Also in Teilerziehungszeit, genau. Also ich habe halt meine Musikseite ab da irgendwann fest und pauschal bezahlt bekommen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und alles andere an Geschichten wurde frei verhandelt. Also das war so eine Mischung aus Freiberuflichkeit und Erziehungszeit, in der Tat, ja.
Welche Schwierigkeiten hat ein Mann in der Frauenwelt? Ist das schwierig? Also ich kenne immer nur die umgekehrten Geschichten. Wie ist es denn als Frau in der Männerwelt?
Nee, also das war, ich fand's total super, weil es war angenehm. Diese Stutenbissigkeit habe ich letztendlich nur unter Männern kennengelernt, nicht bei Frauen. Die haben mich wirklich gut behandelt. Mir wurde über das Haar gestreichelt, die Fütterungszeiten wurden eingehalten. Also, und vor allen Dingen waren die, ja, wie soll man sagen, also unvorurteilsbehaftet. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte wirklich die Texte schreiben, die ich auch woanders hätte schreiben können. Ich wurde respektiert, die mochten mich und vor allen Dingen, es gab irgendwie auch kein richtiges Konkurrenzgebaren. Also ich hatte da tatsächlich mit Kester zusammen und mit meinem Freund Till Rether, der da irgendwie auch gearbeitet hat und lange für die, auch immer noch für die schreibt, hatten wir als Männer so ein Alleinstellungsmerkmal in gewisser Weise und durften da wirklich unser Zeug machen und wurden dafür geschätzt.
So also ist Stefan Bartels in der Frauenwelt gelandet und hat dort jede Menge über Frauen gelernt. Was? Das erzählt er uns gleich hier bei Hauptsache Mensch. Stefan Bartels kennt sich aus mit Frauen, denn er arbeitet schon sehr lange für die Frauenzeitschrift schlechthin, für die Brigitte. Wie funktioniert man da im Team? Sind Sie dann so ein bisschen Schiedsrichter oder sagen, sag mal, wie sehen Männer das denn eigentlich? Kommt da diese Frage ständig? Weil es gibt ja einfach viele Frauenthemen, die in der Redaktion wahrscheinlich ständig diskutiert werden und dann fragt man mal den Bodenmann.
Das stimmt, es gibt tatsächlich in Konferenz, also es gibt zwei Ebenen. Das eine ist wirklich die Konferenz, wo man dann irgendwie sagt, genau, wie sehen Männer das? Oder auch wenn ich ein Thema vorschlage, wo es dann heißt, ey, du weißt schon, das ist jetzt echt ein Jungsthema, ne? Also Frauen wollen das irgendwie nicht so. Kam auch vor, eher selten, aber das passierte dann doch mal ab und zu. Und dann gab es die Mittagessen, wo wir Männer quasi nicht existent waren. Also wir wurden nicht als Männer wahrgenommen. Wir saßen mit am Tisch und die haben ihr Frauenzeug beredet, haben auch darüber geredet, wie es in ihren Beziehungen läuft und wie die Männer sich gerade so verhalten und wie bescheuert die wieder sind und all sowas. Und die haben die Defekte der Männer sozusagen in unserer Anwesenheit verhandelt, als ob wir nicht da wären. Das war wahnsinnig interessant, sehr lehrreich. Also da ist dann letztendlich auch ein Buch draus geworden, was Till und ich zusammen geschrieben haben über Männergefühle. Das berührte aus diesem Gefühl her, okay, es gibt eine Frauenwelt, die irgendwie uns Männer nur so als Objekte wahrnimmt, die auch irgendwie, wo wir als Menschen auch nicht gesehen werden mehr, sondern als Funktionsträger. Und wo wir zum Beispiel auch als Menschen, die Gefühle haben, nicht wahrgenommen werden. Also ja, es gibt, wir selbst wenn wir Gefühle äußern, dann ist es so, dass die Frauen, ja.
Lachen, habe ich auch gerade getan. Mir ist da die Tasse eingefallen, die ich meinem Mann, ich glaube, zum letzten Vatertag geschenkt habe. Männer haben auch Gefühle.
Ja.
Hunger und Durst.
Ja, genau, das ist so seid ihr, so seht ihr uns. Mhm. Und das ist einerseits ungerecht, andererseits ist das seltsamerweise auch ein Feld, was wir kampflos abgegeben haben. Wir haben Gefühle, wir haben andere Gefühle und wir äußern sie anders, werden deshalb nicht verstanden. Deshalb zählen für Frauen auch nur die Gefühle, die sie zwischen unseren Zeilen lesen. Die wir äußern, die zählen ja gar nicht. Das wollten wir mit diesem Buch eigentlich mal tatsächlich klarstellen.
Gut, also diese Ich-hab-Hunger-Gefühlsäußerungen nehmen wir schon ernst.
Ja, das ist schön. Und dann machen wir uns halt ein Brot.
Mhm. Genau. Nein, aber bei dieser Arbeit sind Sie dann quasi zum Frauenversteher geworden.
Total. Man muss eigentlich jetzt auch sagen, also die Kehrseite ist tatsächlich, dass viele Männer aber auch tatsächlich echt total bescheuert sind und genau das nicht machen, was total einfach ist. Also es ist letztendlich, Frauen zu verstehen, ist ja keine Atomphysik, sondern man muss einfach auch mal zuhören. Und nicht gleich.
Dass ich das mal aus dem Mund von einem Mann hören würde.
Ja, man muss zuhören und man muss letztendlich auch nicht für alles. Das ist der große Trick dabei. Das, was man hört, nicht gleich in eine Handlungsanweisung übersetzen, sondern einfach mal stehen lassen und einfach nur nicken und sagen, ja, stimmt, Schatz. Oder so.
Ja, ist schon schlimm. Kann man einfach mal sagen.
Ja, genau, oder?
Ja. Dann muss nicht sofort eine Lösung her.
Dann ist doch erstmal gut.
Wow! Nicht schlecht für einen Mann.
Naja, wie gesagt, 20 Jahre Brigitte, was soll ich machen? Ich
ja,
kann nichts
super.
Dafür.
Der Frauenversteher Stefan Bartels ist bei mir zu Gast. Der schreibt nämlich für die Brigitte und weiß, was Frauen wollen. Und er schreibt auch Bücher. Sein neuestes Vatertage ist gerade druckfrisch erschienen.
Mhm.
Im Buch kommen aber auch richtige Männerthemen vor. Also,
das stimmt.
Wenn wir bei dieser klassischen Verteilung von Männer- und Frauenthemen bleiben wollen. Der Simon ist nämlich ein guter Fußballer. Vater und Sohn schauen sich im Buch zusammen das Halbfinale der EM 2008 an. Im ersten Spiel der EM hat damals Lukas Podolski gegen Polen das 1-0 gegen Polen geschossen. Da durfte er sich, glaube ich, auch gar nicht mal so richtig freuen. Er hat ja keine Jubelrunde gemacht.
Lukas Podolski darf alles, wenn er sich dafür entschieden hat, sich nicht zu jubeln, dann war das seine eigene Entscheidung, ja. Mhm.
Genau. Ja, er hat sich selbst gesagt, er darf nicht jubeln, weil, ja, genau.
Polen Connection, klar.
Aber wenn sowas in so einem Buch vorkommt, dann muss das irgendwie auch schon historisch korrekt sein, oder?
Ja.
Also Sie könnten nicht irgendeine Fußballszene erfinden.
Es ist das, es wird der 1. Mai 2008 beschrieben, das Wetter, was ich da beschreibe, stimmt. Das habe ich alles nachgeguckt. Und dieses Spiel, natürlich, ja, das stimmt. Das stimmt. Also alles, was da fußballerisch irgendwie verhandelt wird, ist völlig korrekt.
Der FC St. Pauli darf auch nicht fehlen?
Nein.
Welche Rolle spielt er in Ihrem Leben?
Eine sehr große. Ich als Journalist habe grundsätzlich erstmal von nichts eine Ahnung. Das ist im Grunde das die Jobbeschreibung. Also
macht es leichter, man muss fragen.
Ja, man muss fragen, man muss sich ein gewisses
Wissen. Das ist angenehmer an unserem Job.
Das ist, finde ich nämlich auch. Also ich muss wirklich nichts wissen. Und tatsächlich ist es so, dass ich vom Fußball aber eine ganze Menge weiß. Das ist das Einzige in meinem Leben, wo ich wirklich richtig, richtig Ahnung habe. Kenner des Fußballs würden sagen, wenn du Ahnung hast, wieso bist du dann Fan von St. Pauli? Völlig korrekt. Das ist aber etwas, was man sich nicht aussucht. Also das ist bei mir 1984 passiert, wo ich damals ein großer Fußballfan war, aber ich hatte keinen wirklichen Verein und bin dann mit einem Mädchen, was ich irgendwie toll fand, die Pauli-Fan war, auswärts nach Nordhorn, Meppen, keine Ahnung, irgendwo hingefahren in die Provinz. Und es war,
wo spielten die denn damals, in welcher Liga?
Oberliga. Das okay. war die dritte Liga damals. Gab es einen Zwangsabstieg vorher noch und waren in der dritten Liga. Und es war Februar und ich stand im Matsch auf diesen Tribünen. Damals waren die Stadien noch anders. Und ich habe mich halt irgendwie, mit den Mädchen wurde es nichts, aber ich habe mich in St. Pauli verliebt in dem Moment. Also das war mir sehr nah. Es ist wie verlieben. Es ist beim Fußballverein. Ich weiß, dass es viele gibt, die sich für Bayern München entscheiden, weil sie nicht gerne verlieren mögen, weil sie gerne auf der Siegerseite sein mögen. Das ist eine Art, Fan zu sein, aber normal ist die nicht.
Ich meine, in München gibt es ja auch noch einen anderen Verein.
Ja, ich weiß. Und der hat ja seine eigenen Probleme. Aber nein, genau. Vor allen Dingen, ich habe auch gelernt, dass auch Bayern-Fans sind grundsätzlich auch erstmal Herzensfans. Und das
also
ist in Ordnung.
Dieser andere Verein zieht ein mit der Hymne, da sagt der Stadionsprecher, das ist Münchens große Liebe. Mhm. Hier kommt Münchens große Liebe.
Mhm.
Und bei dem anderen Verein sage ich immer, da sitzen dann Zuschauer.
Also okay, dann rate ich mal, für wen Sie jetzt so. Das, nein.
Ich war auch schon mal auf St. Pauli.
Sie waren auch schon mal auf St. Pauli?
Ja, klar.
Ah, toll.
Schön war es da, genau. Ich fand es total nett, da stand der Punk neben dem Banker.
Das sagen wir uns ja nach. Ja, ich merke auch jedes Mal, ich hab ja nur meine Dauerkarte und ich bin halt alle zwei Wochen im Stadion. Und die Spiele sind in letzter Zeit echt furchtbar gewesen. Aber dieser Moment, bevor es losgeht und da in dieser Menge zu stehen und dann singt man diesen alten Hans-Albers-Schlager, das Herz von St. Pauli und so, und das singt dann das ganze Stadion mir, das ist toll. Da geht mir wirklich das Herz jedes Mal auf.
Und dann kann man auch nicht mehr mit irgendwelchen rationalen Fakten und Toren und Ligen und Erfolgen.
Gehen Sie mir weg. Das ist ja auch, wenn man über Männer und Gefühle redet, dann ist man da genau richtig. Also wenn man das wirklich wissen will, wie fühlt ein Mann Fußballstadion?
Und zwar bei einem Verein, wo gefühlt wird und nicht wo nur Geld verdient wird. Um das jetzt auch mal zu sagen. Aber in dem Buch ist dann folgerichtig auch der, ich sag's wieder, Arschlochbruder, ein HSV-Fan. Und die nette Schwester natürlich Pauli-Anhängerin. Erstmal in den Augen von Simon.
Richtig.
Die Schwester hätte ja auch gerne Fußball gespielt. Und der Simon sagt dann hinterher, bei mir hätte sie das auch gedurft, wenn sie wirklich schon als sie Kind war, meine kleine Schwester gewesen wäre.
Genau.
Ist das jetzt wirklich ein Männerthema oder ist es einfach nur ein toller Sport?
Fußball ist ein toller Sport und er ist überhaupt kein Männerthema. Also ich bin tatsächlich auch ein ganz großer Freund des Frauenfußballs. Ich glaube, leider einer der viel zu wenigen.
Nächste Frage, schauen Sie auch Frauenfußball an?
Ja, okay. Also dann, ich hab 2011 zur Weltmeisterschaft hier im Land viel Kontakt mit dem DFB gehabt. Ich habe für die Brigitte eine komplette Sonderbeilage gemacht.
2011.
Für die WM, für die Frauen-WM, die hier in Deutschland
Frauen, haben. Danke.
Ja, okay. Ja, für die Frauen-WM. Ja, ja, klar. Wir reden ja von Frauen und Fußball hier. Ne?
Ja, ja, aber wenn man sagt, von Fußball-WM ist, bin ich als Frau tatsächlich auch bei,
so.
Moment, die WM in Deutschland war doch 2006.
Aha.
Aha, genau, erwischt.
Wer ist denn hier jetzt derjenige?
Ja,
denn,
ne? Okay.
Okay. Also, und ich war ganz oft in den Stadien und habe irgendwie sozusagen live Facebook-mäßig aus den Stadien für die Brigitte berichtet. Ich habe da eine große Nähe. Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da mochte ich den Frauenfußball sogar mehr, weil es war gerade so Ende der 80er, Anfang der 90er war der Männerfußball in einem verheerenden Zustand. Also da war wahnsinnig ruppig, wahnsinnig körperbetont und wenig technisch und so. Hat sich ja zum Glück geändert, aber da habe ich echt lieber Frauenfußball geguckt, muss ich echt sagen. Und ich habe da eine große Nähe. Nach wie vor.
So viel zu Männerthemen und Frauenthemen und Frauenverstehern und Männerversteherinnen. Gleich geht's weiter mit Stefan Bartels und der Frage, warum er im Jahr 2018 ein Buch rausbringt, das 2008 spielt, während der Fußball-Europameisterschaft. Der Männer, wohlgemerkt. Stefan Bartels ist bei mir zu Gast und wir reden gerade über Fußball. Apropos EM, also Europameisterschaft,
ja.
2008, Männer, Europameisterschaft 2008.
Offensichtlich, ja.
Das ist echt lange her und das ist das Spiel, was im Buch vorkommt. Also fußballtechnisch gab es inzwischen so unbedeutende Dinge wie eben den WM-Titel der Männer. Warum hat das denn jetzt so lange gedauert, bis aus diesem Satz von Ihrer Mutter das Buch geworden ist? Ich meine, das sind 10 Jahre.
Na gut, also es gibt da mehrere Prämissen. Der Satz von meiner Mutter, der fiel nicht 2008, der fiel tatsächlich 2012, 2013.
Mhm. Okay.
Die erste Folge von diesem, also der Dicke Freunde ist 2014 erschienen. Da geht ja das Dilemma schon mal los, weil ich an der Geschichte schon seit 2001 herumgedacht habe.
An der Dicke Freunde Geschichte?
An der Dicke Freunde Geschichte.
Okay.
So, weil damit fing das Ganze ja an eigentlich. Die Dicke Freunde-Geschichte spielt 1999. Das hat Gründe. Die Gründe sind, erstens, ich bin leicht fanatisiert, was den Prager Frühling angeht. Das ist wirklich für mich eines der bedeutendsten geschichtlichen Ereignisse, was sehr nah ist und was mich auch nachhaltig geprägt und beeindruckt hat. Das hat unter anderem auch Milan Kundera und die unerträgliche Leichtigkeit des Seins irgendwie sein Zutun beigetragen, was ich gelesen habe, als ich 18 oder 19 war. Also in einer Zeit, wo man als junger Mann ja sehr volatil ist und auch verletzbar ist und wo man leicht beeindrucken ist. Prager Frühling, also für mich ein großes Thema. Ich wollte gerne, dass Simon im Prager Frühling gezeugt wird und ich wollte gerne, dass die Geschichte Dicke Freunde an seinem 30. Geburtstag beginnt, weil das für mich, oder ich finde, dass der 30. Geburtstag so das erste, über den 50. haben wir schon geredet, der ist schlimmer, aber dass der 30. ist schon mal so eine erste Zäsur irgendwie. Also das war für mich wichtig, dass diese beiden Daten ineinander fielen. Deshalb ergab sich automatisch 1999 als Startjahr für die Geschichte. So, nun sind wir 2008, weil ich es ja weiter erzählen wollte. Ich wollte, wie das Leben der beiden weitergegangen ist, der beiden Hauptdarsteller plus Anke. Und zwar genau diese 8, 9, 10 Jahre, das war mir wichtig. Das ist irgendwie, dass man irgendwie so den ersten Abschnitt irgendwie nacherzählen kann. Deshalb spielt es 2008.
Okay.
Tatsächlich war aber, nachdem das erste Buch fertig war, war eigentlich geplant, dass dieses Buch wirklich schon 2015 oder 16 auf den Markt kommt. Aber da haben wir dann tatsächlich eine Charaktereigenschaft, ist es eine Charaktereigenschaft, also eine, jedenfalls ein Defekt bei mir, der mir da irgendwann wieder ins Knie schießt. Ich bin ein weltweit anerkannter Prokrastinierer. Ich schiebe auf. Ich leide unter chronischer Aufschieberitis. Ich wurde auch mal gefragt, wie das so ist mit Schreibblockade und so, warum hat es so lange gedauert. Und eigentlich habe ich keine Schreibblockade. Also wenn ich schreibe, dann habe ich nie Momente, wo ich irgendwie nicht weiter kann und wo ich irgendwie stocke. Aber ich brauche wahnsinnig lang, bis ich mal anfange und bis ich mich wieder reinbegebe. Wenn ich mal irgendwann aufgehört habe, dann wieder reinzukommen, das ist wirklich die Hölle. Es wurde auch eng mit diesem Buch. Also es war tatsächlich so, dass der Verlag schon echt gesagt hat, wird es jetzt noch was oder sollen wir das jetzt mal abschreiben so langsam? Was ich dann gemacht habe, ich bin Anfang letzten Jahres nach Thailand gefahren. Ich habe dann, ich bin befreundet, nachdem ich eine Geschichte über ihn gemacht habe, mit dem Krimi-Schriftsteller Colin Cotterill, ein Engländer, der in Thailand am Strand wohnt und sehr einsam in einer sehr untouristischen Gegend.
Einsam, Strand, untouristisch.
Untouristisch.
Untouristisch, wie kann das, ich meine, wie hat er das geschafft?
Naja, es gibt in Thailand tatsächlich so diesen Abschnitt zwischen Hua Hin und Surathani auf der Ostküste, der ist der Strand ganz schön muddelig irgendwie. Also, der ist nicht schön.
Weil eigentlich, wenn man das jetzt so hört, denkt man ja, an Sommersonne, ja. Sonnenschein, ja, Laptop auf dem Bauch und dann schön tippen?
Nee, eigentlich nicht. Okay. Also beziehungsweise geht auch, aber nee, man könnte theoretisch am Strand liegen. Ich war jetzt zufällig in einer Zeit da, wo der Monsun noch total getobt hat. Das heißt, der Strand war total bedeckt mit angespülten Baumstämmen, mit Trümmern. Das Meer war und auch der Himmel und das Meer, das war alles wie Amrum im November eigentlich. Es war grau und aufgewühlt und so. Es war nur 30 Grad. Also das war der feine Unterschied. Und es hat die ganze Zeit geplattert und geregnet und so. Wir haben tatsächlich
Kann man wirklich nichts Besseres machen als arbeiten.
So sieht's nämlich aus, ja. Das war genial. Für mich war es perfekt. Ich bin morgens um 6, 7 zum Sonnenaufgang mal an den Strand gegangen. Ich hatte auch der Rhythmus war auch genial. Ich war einfach mitten in der Nacht wach, habe 2 Stunden geschrieben, bin an den Strand gegangen und abends um 8 bin ich schlafen gegangen und so. Toll. Das war für mich, war das super. Das hat mir dann letztendlich auch das Buch in gewisser Weise gerettet, weil ich habe da 200 Seiten geschrieben. Ich dachte auch, das wäre in gewisser Weise irgendwie echt schon ziemlich gestört, so 700-800 Euro auszugeben, um zum Schreiben zu kommen, was der Flug damals gekostet hat. Aber es war goldrichtig.
Dazu fällt mir ein Song ein. Aus unserer zeitgleich stattgefundenen Jugend, damals in den 80ern. Max Werner, Rain in May. Die Idee ist gefühlt schon ewig im Kopf von Stefan Bartels herumgegeistert. Geschrieben hat er 200 Seiten seines neuen Buches Vatertage dann in Thailand. Im Regen. Ist ja auch ein lustiges Größenverhältnis. Also von der Idee bis zur Realisierung 8 Jahre und in 4 Wochen sind die 200 Seiten von, muss ich mal eben nachgucken, wie viel entstanden.
Von 368, ja genau. Die Seiten 120 bis 320 sind da entstanden. Und dann der letzte Rest dann auch innerhalb von 2 Tagen, wo ich aber auch wieder 4 Monate für gebraucht habe. Man darf es eigentlich kaum erzählen. Es ist furchtbar und ich hoffe, dass ich daraus gelernt habe und dass es nächstes Mal anders läuft, weil ehrlich gesagt, es gibt, ich weiß nicht, ob sie Prokrastination irgendwie und ob sie darunter leiden, ob sie das kennen oder so, oder ob sie jemand
natürlich
sind.
Natürlich.
Okay,
gut. Ich kannte nur das Fremdwort nicht.
Ich bin beruhigt. Ich bin sehr beruhigt, weil dann wissen sie ja auch, wie quälend das ist. Ja, wie sehr ein das
fertig machen kann. Es gibt so viele Gründe, irgendwas anderes zu tun.
Und wie bescheuert ist das, anstatt einfach das zu erledigen, was man, aber es ist ja
offensichtlich.
Das
sage ich meinem Sohn auch ständig. Mach doch einfach deine Hausaufgaben. Und spätestens dann weiß man.
Ja, das können sie ja gleich mal vergessen. Wie alt ist der?
10. Ach. Eben, genau. Und genauso geht es bei uns wahrscheinlich auch.
Ja.
Jetzt ist das Buch draußen.
Ja.
Wie geht's Ihnen?
Gut. Schön. Es geht mir ganz gut. Also ich freue mich tatsächlich. Ich finde auch, dass das ganz hübsch aussieht erstmal. Ich bin so mit über die Pantoffeln auf dem Titel kann man streiten. Ich weiß, da gibt es auch Leute, die da nicht Fan von sind, aber es leuchtet gut. Es ist ein schönes Blau. Die Schrift schön rot. Also das gefällt mir schon ganz gut. Es ist merkwürdig. Weil dann irgendwann so der Moment kommt, wo man einfach nichts mehr machen kann daran. Genau. Das ist,
Kommt dann jemand und liest es?
Genau, du musst loslassen. Ja, genau. Und das ist, was auch lustig ist, wenn man Leuten begegnet, die es lesen, die dann irgendwie im Bus sitzen und wow. Ist mir mit dem Buch noch nicht passiert, mit dem anderen schon. Ein toller Moment irgendwie auf eine Art.
Schauen Sie dann so drauf? Lachen die jetzt auch?
Ja, klar. Du scannst das total ab. Und
an welcher Stelle sind die jetzt gerade?
Ja, genau. Und du musst dich immer dann auch zusammenreißen, um mich zu fragen, wie es denn irgendwie ist. Ist das ein gutes Buch? Oder lohnt sich das? Kann man ja mal machen.
Dann sitzen die da, schauen hinten rauf. Ist bestimmt ein Bild. Ja,
genau.
Ist ein Bild drin.
Ja, vorsichtig. Ich habe mal tatsächlich bei Dicke Freunde habe ich mal in einer Bahnhofsbuchhandlung in Berlin. Ich mache das dann schon. Also wenn die in der Handlung liegen, dann gucke ich schon nach, wie es meinem Buch so geht, wo es immer gerade ist. Und in Berlin hat da gerade einer dann drin geblättert und ich bin immer so um den rumgestrolcht und der legte das einfach nicht weg. Der guckte immer weiter rein, das ging über 3, 4 Minuten, zog sich das hin und er hat immer nochmal hinten geblättert, nochmal in den Klappentext geguckt. Dann bin ich dann irgendwann hingegangen und meinte zu ihm, wissen Sie was, wenn Sie es kaufen, dann signiere ich Ihnen das.
Und?
Er hat es getan.
Ja, also,
ehrlich gesagt, an seiner
kam
Stelle.
Kam auch nicht mehr raus.
Das kam, nee, ehrlich gesagt, das habe ich ihm aufgezwungen irgendwie. Also, das Ding musste er jetzt bringen. Also. Aber er hat eine schöne Widmung bekommen. Also insofern, ja.
Das also passiert, wenn Sie Stefan Bartels in einer Buchhandlung begegnen und in einem seiner Bücher rumblättern. Vatertage heißt sein neues und über Stefan Bartels als Vater reden wir gleich hier beim Münchner Kirchenradio. Stefan Bartels ist bei mir zu Gast. In seinem neuen Buch geht es um einen erwachsenen Mann und seinen Vater. Am Ende danken Sie dann auch noch mal ganz vielen Leuten, wie man das so macht am Ende von dem Buch. Und zuletzt Ihrem Sohn, nicht für was Bestimmtes, sondern einfach, weil sonst die Danksagung nicht komplett wäre. Wie ist es denn zwischen Ihnen und Ihrem Sohn? Der ist inzwischen erwachsen?
Ja, der wird 25 demnächst. Und es ist wirklich so, dass ich, wie ich es geschrieben habe, also ich habe geschrieben, dass ich glaube, dass die Danksagung nicht komplett wäre. Ich glaube, das gilt natürlich für mein ganzes Leben in gewisser Weise. Also das ist auch der Punkt, den ich bei meinem Vater nie verstanden habe, weil der hat sich ja, als wir kleiner waren, nicht für uns interessiert. Das nehme ich ihm gar nicht übel. Ich frage mich nur, wie er das selber ausgehalten hat. Wenn ich bei meinem Sohn nicht dabei hätte sein dürfen, irgendwie bei diesem ganzen Prozess des Aufwachsens und Großwerdens und mit ihm Wachsens, das hätte mir definitiv das Herz gebrochen. Und mich wundert, dass das bei meinem Vater nicht so war. Also zwischen meinem Sohn und mir ist alles super. Das ist so ein richtig klassische Männergeschichte. Das heißt, wir reden auch nicht wahnsinnig viel miteinander, müssen wir nicht, aber wir verbringen gerne Zeit miteinander. Er ruft auch mit seinen 25 Jahren immer noch mal an, wenn irgendwas ist, was ich einerseits seltsam finde mitunter, aber andererseits auch als große Auszeichnung empfinde. Also ich glaube, ich habe da relativ viel nicht falsch gemacht, sagen wir zumindest mal. Richtig weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Vater war, aber ich war zumindest ein sehr präsenter Vater und sehr interessierter Vater. Das ist vielleicht auch das, was man von einem Vater eigentlich erwarten darf. Und ich glaube, er findet mich auch nicht ganz blöd. Also man merkt das schon.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Ja.
Sie haben jetzt aber nochmal die Chance bekommen, nochmal Papa zu sein? Oder was sind Sie jetzt? Das ist ganz anders.
Genau, mit dem Begriff wäre ich vorsichtig. Tatsächlich habe ich nochmal geheiratet und meine Frau hat 2 Kinder. Die waren damals 5 und 7, als ich sie kennengelernt habe, sind jetzt 11 und 13. Ein pubertierendes Mädchen dabei, was ich irgendwie eine ganz besondere und aber auch irgendwie ganz schön lustige Herausforderung gerade finde. Ich muss zugeben, ich habe am Anfang totale Schwierigkeiten gehabt mit dem, was ich dann bin für die, was ich sein will. Es geht ja von Jesper Juhl, glaube ich, hat ja den Begriff Bonusvater geprägt. Damit hantieren wir gerade mal probehalber. Ich finde dieses Vatersein in dem Zusammenhang auch einen ganz schwierigen Begriff.
Ja.
Ich sage auch immer, ich spreche dann immer von meinen jugendlichen Mitbewohnern irgendwie. Und das tue ich deshalb, weil sie haben einen Vater.
Mhm.
Aber wie gesagt, es war für mich schon schwierig, da meine Rolle zu finden. Ich glaube, so mittlerweile bin ich auf einem ganz guten Weg, weil ich bin auch für die da und ich bin relativ nah, aber ich erziehe nicht. Also alles, was irgendwie, ich bin mehr wie so ein Opa eigentlich. Das heißt, ich reiche die Süßigkeiten an, ich lasse sie fernsehen, solange sie wollen. Und wenn irgendjemand damit ein Problem hat, dann soll er sich darum kümmern. Aber das ist nicht mein Job.
Also jede Menge Beziehungsthemen, die nochmal wieder auftauchen können in irgendeinem der folgenden Bücher.
Absolut, und das werden sie.
Wissen Sie schon, wie das Leben von Simon, Anke und Torte weitergeht?
Aber ja. Das weiß ich.
In welche Themenwelten werden die eintauchen?
Also, wir sind tatsächlich im nächsten Buch im Jahr 2018. Also wir sind in der Jetztzeit angekommen. Wir haben also diese Figur über 20 Jahre begleitet.
Dann ist Simon wie alt?
Dann ist Simon kurz vor 50. Was jetzt übrigens, ich sage das. Ich sage es jetzt mal ganz offensiv, weil der Verlag will sowieso einen anderen Titel als ich will. Aber ich sage jetzt mal, mein Titel für dieses Buch wäre kurz vor 50. Das hätte ich gern. Und Simon entdeckt, dass seine Frau offensichtlich Online-Dating betreibt. Über einen dummen Zufall findet er das raus und gerät darüber in die eh schon bestehende Midlife-Crisis, die natürlich bei uns allen dann irgendwie einsetzt. Und will wissen, was da dran ist und spioniert ihr nach. Und das soll möglichst auch lustig werden dann am Ende des Tages und skurril und aber auch durchaus sich mit den großen Fragen des Alterwerdens beschäftigen. Was ist, was kommt, was bleibt? Warum bin ich hier und was macht die da eigentlich? Also das sind so Sachen, die dann verhandelt werden sollen.
Ich bin da guter Dinge, dass Ihnen das gelingen wird.
Das freut mich zu hören.
Danke für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Stefan Bartels war das bei Hauptsache Mensch. Wenn Sie Teile des Gesprächs verpasst haben, dann ist das wirklich ziemlich schade für Sie. Aber zum Glück gibt es ja unsere Homepage, die da heißt münchner-kirchenradio.de. Und da können Sie wirklich alles noch einmal hören. Sie können es sogar downloaden oder Hauptsache Mensch als Podcast abonnieren. Und natürlich finden Sie auch einen Link zu den Vatertagen von Stefan Bartels. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Einen schönen Vater- und auch Muttertag wünscht Ihnen Brigitte Strauß.